SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Themen. Im Mittelmeer sterben wahrscheinlich über 200 Flüchtlinge. Sie wollten mit Schlauchbooten von Libyen nach Italien gelangen. In der Ostukraine geht das Töten weiter. Gleichzeitig machen sich Merkel, Hollande, Putin und Poroschenko auf den Weg nach Minsk, wo es um Krieg und Frieden geht. In der Schweiz will der Telemedizinanbieter Medgate auch aus EU-Ländern Schweizer Patienten beraten. Das soll billiger sein. Um 13 Uhr Nigeria. Die Gewalt durch die Terrormiliz Boko Haram hört nicht auf. Im Norden des Landes flieht wer kann und die, die nicht können, harren aus und beten. Die Reportage über den kleinen jungen Mohammed mit der blauen Zipfelmütze vor und das Tagesgespräch mit unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser um eins bei uns. Rendezvous am Mikrofon Simon Loy. Guten Mittag. Das Drama um Flüchtlinge, die auf der Überfahrt in ein vermeintlich besseres Leben sterben, ist um ein trauriges Kapitel reicher. Mehr als 200 Flüchtlinge sollen in den letzten Tagen im Mittelmeer ertrunken sein. Das befürchtet die UNO. ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Ein Handelsschiff hatte am Montag insgesamt 9 Migranten aus Mali und dem Senegal gerettet, die sich nahe der Küste Libyens an ihre gekenterten Schlauchboote geklammert hatten. Ihre Berichte belegen, nach Angaben des Flüchtlingswerks UNHCR, dass von den 212 Migranten an Bord der beiden Boote 203 ums Leben gekommen sind. Zusammen mit einem dritten Schlauchboot hatten sich die Migranten am Sonntag von Libyen aus auf den Weg gemacht. Das dritte Schlauchboot war in der Nacht auf Dienstag von der italienischen Küstenwache aufgebracht worden. Von den 105 Migranten an Bord waren 29 an Unterkühlung gestorben. Berichte über ein viertes Flüchtlingsboot, das ebenfalls in schwerer See unterwegs gewesen sein soll und von dem jede Spur fehlt, konnten bislang noch nicht bestätigt werden. Dennoch handelt es sich um eine der größten Flüchtlingskatastrophen der letzten Jahre. In Italien ist man sich weitgehend einig darüber, dass die europäische Operation Triton, die den Auftrag hat, Migranten auf dem Mittelmeer zu retten, nicht ausreicht. Triton operiert nur in Küstennähe und hat weniger Mittel zur Verfügung als die Operation Mare Nostrum, die Italien im letzten Herbst eingestellt hatte. Wolle man weitere Katastrophen dieser Art verhindern, so heißt es, müsse Europa sein Engagement zur Rettung der Migranten deutlich aufstocken.
Nun weitere Nachrichten des Tages mit Andi Lüscher.
In der Ukraine sind erneut zahlreiche Menschen ums Leben gekommen, bei Kämpfen zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Separatisten. Die ukrainische Seite beklagt allein seit gestern 19 Todesopfer und Dutzende Verletzte. Außerdem gab es laut einem Armeesprecher tote und verletzte Separatisten sowie Zivilisten. Inzwischen scheint es immer wahrscheinlicher, dass heute ein Treffen in Minsk für Friedensverhandlungen zustande kommt, nachdem die Präsidenten der beiden Konfliktländer, Putin und Poroschenko, ihre Teilnahme zugesagt haben, gibt es auch positive Signale aus den beiden Vermittlerländern Deutschland und Frankreich. In der Stadt Gamboru im Nordosten Nigerias hat die Terrormiliz Boko Haram einen Standort der Armee von Tschad angegriffen. Die Attacke sei zurückgeschlagen worden, teilte die tschadische Armee mit. Ihre Einheiten hätten 14 Fahrzeuge der islamistischen Terrororganisation zerstört. Die Soldaten aus Tschad gehören zu einer afrikanischen Eingreiftruppe, welche Boko Haram in Nigeria bekämpft. Der Westen könne die Terrororganisation Islamischer Staat nur mit Hilfe Irans wirksam bekämpfen. Das betonte der iranische Präsident Hassan Rouhani in seiner Ansprache an den Feiern zum 36. Jahrestag der Islamischen Revolution. Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit sei allerdings eine Lösung im Atomstreit, sagte Rouhani. Im Februar 1979 hatte ein Aufstand unter der Führung des Revolutionsführers Ayatollah Khomeini zum Zusammenbruch der Monarchie geführt. Wegen der unsicheren Lage in Jemen haben nach den USA auch Großbritannien und Frankreich ihre Botschaften in der Hauptstadt Sanaa geschlossen. Zudem rufen die drei Länder ihre Staatsbürger auf, das Land umgehend zu verlassen. Schiitische Houthi-Rebellen haben in Jemen die Macht übernommen und das Parlament aufgelöst. Im ganzen Land sind seither Gegner der Aufständischen auf die Straße gegangen. Der Bundesrat will die Bevölkerung in der Schweiz besser und gezielter vor Gefahren schützen, die von Strahlung und Schall ausgehen können. Das Innendepartement muss nun bis Ende Jahr einen Gesetzesentwurf für den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung ausarbeiten, wie die Bundesbehörden melden. Nicht ionisierende Strahlung wird unter anderem von Laserpointern, Medizinlasern oder von Solarien erzeugt. Geräte, welche die Gesundheit erheblich gefährden, würden verboten. Für Mobiltelefonsendeanlagen und für Hochspannungsleitungen gelte weiterhin die Umweltschutzgesetzgebung. Ein Rechtsanwalt darf an einem Eishockeyspiel nicht mit reißerischer Werbung auf sich aufmerksam machen. Diesen Entscheid der Vorinstanzen hat nun auch das Bundesgericht bestätigt. Der selbstständige Anwalt hatte an den Heimspielen des Eishockeyclubs Biel auf der großen Anzeigetafel für sich geworben. Der Anwalt hatte vergeblich argumentiert, mit dem Werbeverbot werde seine Wirtschaftsfreiheit eingeschränkt. Für das Bundesgericht ist das Ansehen der anwaltschaftlichen Tätigkeit wichtiger. Ein belgisches Gericht hat den Chef einer radikal-islamischen Organisation zu einer 12-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Wie Nachrichtenagenturen berichten, sah es das Gericht als erwiesen an, dass der 32-jährige Chef der Gruppe Sharia for Belgium Mitglieder für die Terrormiliz Islamischer Staat rekrutiert hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre gefordert. Das Wetter. Im Norden und im Süden scheint heute und morgen vielerorts die Sonne, bei wolkenlosem Himmel. Im Mittelland liegt gebietsweise Nebel oder Hochnebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Dieser löst sich bis am Nachmittag vielerorts auf. Die Temperatur reicht im Norden 2 bis 7 Grad, im Süden 12 Grad.
Aktuell sieht es also danach aus, dass das Friedenstreffen zur Ostukraine heute Abend stattfindet. Sowohl der russische Präsident Putin als auch der ukrainische Staatschef Poroschenko haben gesagt, sie seien dabei. Doch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew glauben die Menschen nicht an einen Erfolg. Die Stimmung ist gedrückt, man fürchtet, dass der Konflikt im Osten des Landes noch Jahre dauern wird. Das zeigt der Bericht von Brigitte Zink.
Es ist schwer, sich im schön verschneiten Marinski-Park mit Prachtblick auf den Dnieper den Krieg und die ganze Zerstörung in der Ostukraine vorzustellen. Eigentlich möchte man auch gar nicht darüber reden, wie etwa Christina, eine junge Köchin. Aber seit die ukrainische Regierung 100.000 Reservisten für die Armee aufgeboten hat, ist Krieg für sie ein Dauerthema. Die jungen Leute werden massenweise einberufen und in den Krieg geschickt, egal ob sie dies wollen oder nicht. Mein Freund gehört auch dazu. Die werden bloß 4 Wochen lang ausgebildet und trainiert und sind dann alle völlig unvorbereitet. Es ist schrecklich. Niemand will doch als Kanonenfutter herhalten. Wie ihr Freund versuchen viele, dem Marschbefehl zu entkommen, mit Hilfe eines Arztzeugnisses oder mit Schmiergeldern. Aber das schafften bei weitem nicht alle. Auch Dima fürchtet sich vor einer möglichen Ausweitung des Krieges. Er sei in der Ostukraine, in Donetsk und Lugansk gewesen, habe schreckliche Dinge gesehen und befürchtet jetzt. Die Separatisten im Osten werden weiter nach Kiew vorrücken. Die meinen es ernst, sagt Dima. Verhandlungen in Minsk würden diese Burschen nicht stoppen können. Und er ist nicht der Einzige, der so denkt. Lena, eine Lektorin aus Odessa, die zurzeit in Kiew Vorlesungen hält, ist auch eher skeptisch, was die Zukunft der Ukraine angeht. Die meisten schätzen es realistisch ein. Wir sehen einfach, dass der Brand im Osten trotz aller Bemühungen und Verhandlungen noch nicht gelöscht werden konnte. Ich bin sicher, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch Jahre dauern wird, sagt Lena. Und er setzt Freundschaften aufs Spiel, die jahrelang gehalten haben, zwischen Ost- und Westukrainen und Ukrainerinnen und Russen. Nadjesta, eine Rentnerin aus Kiew, beklagt, Viele Kontakte zu Freundinnen und Freunden im benachbarten Russland seien jetzt abgebrochen. Es ist wie eine offene Wunde. Am Anfang haben sie uns als Banderowzi verschrien, jetzt beschimpfen sie uns als proamerikanische Junta-Anhänger. Wir können uns schlicht nicht mehr verständigen. Umso mehr zählt ihr Ehemann Boris auf die Europäer. Andernfalls werde Russland auch vor Europa nicht Halt machen, warnt er.
Ukraine оказалась сейчас как плацдармом и защищает, прикрывает собой всю Европу.
Die Ukraine ist jetzt zu einem Schlachtfeld geworden, auf dem das Schicksal Europas entschieden wird. Im Mittelalter war es die Ukraine, die Europa vor dem Einmarsch der Goldenen Horde, der Tataren und Mongolen bewahrt hat. Jetzt könnte sich die Geschichte wiederholen, sagt Boris. Viele erhoffen sich von Europa nebst politischer und finanzieller Unterstützung militärische Hilfe, auch Waffen. Doch beim genaueren Nachdenken sieht man die Konsequenzen und fürchtet sich davor, wie zum Beispiel Gennady, ein Techniker aus Kiew. Wenn die USA uns hochmoderne Kriegstechnologie liefern, dann gibt es Krieg zwischen den zwei Großmächten Amerika und Russland. Und zwar auf ukrainischem Boden. Aber wem nützt denn das? Das ist doch für alle Seiten verheerend.
Brigitte Zink ist derzeit für uns in der Ukraine. Die Menschen dort glauben also nicht mehr an einen schnellen Frieden. Wie ein solcher trotzdem zustande kommen könnte, diskutieren heute Abend in der weißrussischen Hauptstadt Minsk der russische Präsident Putin, der ukrainische Staatschef Poroschenko, der französische Präsident Hollande und die deutsche Kanzlerin Merkel. Besonders die sonst eher zurückhaltende Angela Merkel ist in den vergangenen Tagen als Kämpferin für Frieden aufgetreten. Kaspar Selg in Berlin, erleben wir hier eine neue Merkel?
Sicher eine etwas andere, eine kämpferischere, eine, die nicht aufgeben will. Das scheint ihrem eher ruhigen, geduldigen Naturell zu widersprechen, aber das muss es nicht.
Warum tritt sie denn gerade jetzt so kämpferisch auf?
Weil ein Krieg in Europa droht. Ein Krieg, den sie verhindern will. Sie war und ist sich immer bewusst, dass Deutschland als wirtschaftlich stärkstes Land in Europa mit dieser Stärke auch eine Verantwortung trägt. Man will diese Rolle zwar möglichst zurückhaltend spielen. Deutschland will 70 Jahre nach Kriegsende auf keinen Fall wieder dominierend auftreten. Aber in der jetzigen Situation ist Merkel klar, dass die Großen auch große Verantwortung tragen. Die versucht, sie wahrzunehmen. Die nimmt ja auch Hollande wahr. Die nimmt interessanterweise Cameron sehr viel weniger wahr.
Man sagt ja, wenn jemand einen Draht zu Putin habe, dann Angela Merkel. Stimmt das?
Sie selber staunt immer wieder, wenn sie danach gefragt wird. Es wird immer wieder gesagt, sie spricht Russisch und so weiter. Sie staunt nicht nur, weil ja Putin auch perfekt Deutsch und leidlich Englisch spricht. Also der könnte ja auch mit anderen reden. Sondern auch, weil sie ja in einer sehr schwierigen Situation in der DDR aufgewachsen ist. Ihr Vater war dort eine exponierte Figur in der evangelischen Kirche. Das führte immer wieder zu heiklen Situationen. Und da ist ein führender Sowjetgeheimdienstler, wie Putin es in Dresden war, sicher nicht der geborene Freund. Sie hat zu ihm wie zu fast allen anderen Politikern ein kühl, korrektes Verhältnis. Wobei sie bisweilen erkennen lässt, dass auch sie Mühe hat, nach all den Gesprächen, die sie geführt hat, wirklich zu verstehen, was Putin umtreibt.
Merkel will sich heute Abend also für Frieden in der Ostukraine einsetzen. Da stellt sich umgekehrt die Frage, hat sie denn in der Vergangenheit auch wirklich alles getan, um diesen Krieg, diese Krise zu verhindern?
Das ist sehr umstritten. Sie hat Russland gegenüber jedenfalls eine eher harte Linie gefahren die ganze Zeit. Sie hat zwar generell immer für ein gutes Verhältnis zu Russland plädiert, das sei wichtig, politisch, wirtschaftlich, kulturell. Aber sie hat beispielsweise das Angebot eines EU-Assoziierungsvertrages mit der Ukraine mitgetragen. Sie hat das amerikanische Drängen nach einem Raketenabwehrschutzschild in Polen mitgetragen. Wenn man davon ausgeht, dass es solche Schritte gewesen seien, welche Russland in die Enge getrieben hätten und damit auch diesen Konflikt quasi vorbereitet hätten, da muss man sagen, dass sie die Folgen dieser unnachgiebigen Politik sicher nicht richtig eingeschätzt hat. Nur muss man dann konsequenterweise auch fragen, was die Folgen einer anderen Politik gewesen wären.
Zum Schluss, Kaspar Serg, wie kommt eigentlich das Engagement Merkels bei den Deutschen an?
Grundsätzlich gut. Eben, man streitet natürlich darüber, ob die bisherige Politik richtig gewesen wäre. Es gibt welche, die sagen, sie zögere auch jetzt wieder zwischen entweder wirklich direkt auf Putin zugehen oder die harte Linie Waffenlieferungen an die Ukraine zu unterstützen. Da sei sie wieder am Lavieren. Aber ich glaube, eine große Mehrheit hier findet richtig, was sie tut, was sie versucht, findet ihren Einsatz bis zum Letzten sozusagen, eine Einigung zu finden, richtig.
Das waren Einschätzungen live aus Berlin von Kaspar Selk. Vielen Dank. Und so geht's weiter bei uns im Rendezvous. Der Telefonarzt, dem die Patienten vertrauen, soll künftig auch aus dem fernen Ausland Diagnosen stellen können, aus Frankreich oder Italien. Dann wöchentliche Testosteronschau im britischen Unterhaus.
He said Bill somebody. Mr. Speaker, Bill somebody's not a person. Bill somebody's Labour's policy.
Wenn sich der Premierminister und sein politischer Widersacher verbal auf den Grind geben. Schließlich, es ist Mittag und niemand isst, weil es nichts zu essen gibt in einem der reichsten Länder der Welt. Reportage aus dem Elend im Nordosten Nigerias. Zuerst telefonieren, statt gleich zum Arzt zu gehen. So wünschen sich das viele Krankenkassen von ihren Kunden. Die Kassen erhoffen sich davon tiefere Kosten. Sie haben deshalb in den letzten Jahren die sogenannte Telemedizin ausgebaut. Einer der führenden Telemedizinanbieter will nun die Kunden am Telefon von Ärzten beraten lassen, die in Deutschland, Frankreich oder Italien sitzen. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Gerade wegen des Ärztemangels wäre es sinnvoll, wenn auch Ärzte aus dem Ausland Schweizer Patienten telefonisch beraten könnten, findet Andy Fischer, der Geschäftsführer des Telemedizinanbieters Medgate. Er bestätigt einen Bericht des St. Galler Tagblatts, wonach bereits erste Abklärungen in diese Richtung laufen.
Bereits heute arbeiten beispielsweise sehr viele deutsche Ärzte in Schweizer Spitälern. Die Spitäler würden gar nicht mehr funktionieren ohne ausländische Fachpersonen. Und solange diese die hohen Anforderungen der Schweiz erfüllen, besteht für mich keine Diskussion, dass sie dies auch nützen sollten.
Allerdings ist es ein Unterschied, ob ein deutscher Arzt in der Schweiz lebt und arbeitet und mit den hiesigen Begebenheiten vertraut ist, oder ob ein Arzt in Hamburg sitzt und per Ferndiagnose Schweizer Patienten berät. Skeptisch äußert sich deshalb Mark Müller, der Präsident von Hausärzte Schweiz, aus medizinischen wie aus finanziellen Gründen.
Wenn wir dann noch einen Arzt haben im Ausland, der das schweizerische Gesundheitssystem überhaupt nicht kennt, dann drohen da eher eine Verkomplizierung des Vorgehens, indem die Patienten viel eher ins Spital gewiesen werden, viel eher zu Zusatzuntersuchungen gewiesen werden und viel weniger direkt pragmatisch behandelt werden können.
Andy Fischer von Medgate nimmt diese Bedenken ernst. Man wolle nur mit ausländischen Ärzten zusammenarbeiten, die das Schweizer Gesundheitssystem gut kennen, beteuert er.
Ich denke, es ist unmöglich, dass wir Menschen, Schweizer Patienten betreuen lassen, die eben diesen Anforderungen nicht genügen. Ich denke, das ist eben eine Herausforderung, die gelöst werden muss.
Die Ärztevereinigung FMH verlangt zudem eine Antwort darauf, wer allfällige Schäden in einem Haftpflichtfall bezahlen würde. Zum Beispiel, falls nach einer medizinischen Beratung aus dem Ausland beim Patienten Probleme auftauchen. Und dann stellen sich auch noch juristische Fragen. Normalerweise übernehmen die Krankenkassen medizinische Behandlungen im Ausland nur in Notfällen und wenn die Leistung in der Schweiz nicht erbracht werden kann. Das sei bei einem Telemedizinangebot mit ausländischen Ärzten aber nicht der Fall, betont das Bundesamt für Gesundheit in einer schriftlichen Stellungnahme.
Entsprechend können telemedizinische Beratungen, die von ausländischen Ärzten und Ärztinnen durchgeführt werden, nicht zulasten der obligatorischen Krankenversicherung abgerechnet werden.
Das zeigt, die Pläne für eine telemedizinische Beratung von Ärzten im Ausland werden sich wohl nicht so schnell realisieren lassen. Aber die Diskussion ist angestoßen.
Elmar Plotzer im Rendezvous, 11:01. Es ist ein veritables Spektakel, das da wöchentlich im britischen Unterhaus mitzuverfolgen ist. Bei der Fragestunde des Premiers geben sich die beiden Hauptfiguren der britischen Politik jeweils Saures, der Premierminister und der Oppositionsführer. Diese verbalen Kraftmeiereien stehen im Widerspruch zur Position der beiden beim Volk, denn bei den Wahlen am 7. Mai werden sowohl Cameron als auch Miliband erneut weniger Wähler begeistern können. Martin Alliot hat einem Duell der beiden im britischen Unterhaus gelauscht.
PMQs, Prime Minister's Questions, dauern eine halbe Stunde. Zahlreiche Hinterbänkler dürfen lapidare Fragen stellen, in denen der Name ihres Wahlkreises vorkommt. Oder sie haben sich als Propagandisten der Regierung verdingt und loben die Brillanz der Wirtschaftspolitik. Nach etwa 5 Minuten beginnt der wöchentliche Schaukampf. Der Labour-Vorsitzende Ed Miliband darf seine 6 Fragen an Premierminister Cameron richten. Der bereits heisere Speaker des Unterhauses ruft ihn wie einen Gladiator in die Arena.
Ed Miliband!
Die Labour-Abgeordneten johlen und brüllen in froher Erwartung des metaphorischen Blutvergießens. Miliband fragt, weshalb Hedgefonds keine Stempelsteuer auf ihren Aktiengeschäften zahlen müssten. Cameron weicht aus, während seine Ministerkollegen zu seinen Worten nicken wie die kleinen Hunde, die einst in den Heckscheiben von Autos mit dem Kopf wackelten. Miliband fragt insgesamt 5-mal dasselbe und kommt zum Schluss.
This is a Prime Minister who won't tackle tax avoidance for the simple reason that too many of his friends would get caught in the net.
Cameron greife nicht gegen Steuerumgehung ein, weil zu viele seiner Freunde darunter leiden müssten. Die Konservativen seien eine Partei für Londoner Hedgefonds und Steuerflüchtlinge in Monaco. Doch was nach einer politischen Auseinandersetzung mit hohem Lautpegel klingt, gleitet schon bald in persönliche Beschimpfungen ab. Der Premierminister verspottet Labours finanzpolitischen Sprecher Ed Balls, der am Fernsehen keine einzige Wirtschaftsgröße auf Labours Seite hatte benennen können. Nur ein armseliges «Bill Somebody» kriegte er zusammen, «Bill so und so». Dafür hatte Cameron ein geistreiches Wortspiel vorbereitet.
He said «Bill Somebody». Mr. Speaker, Bill Somebody's not a person, Bill Somebody's Labour's policy.
Zum Vergnügen seiner Parteifreunde verriet Cameron dem Speaker, Bill Somebody sei gar keine Person, sondern Labour's Politik. Bill Somebody, schick irgendjemandem die Rechnung. Mehr, brüllt die Menge, weitermachen. Der Speaker versucht, Ordnung zu schaffen. Es nützt nichts. Die beiden streiten weiter wie 2 Glatzköpfe um einen Kamm. Je näher die Wahl rückt, desto inhaltsloser wird die Fragestunde, die nun auf Pausenhofniveau angekommen ist. Dabei sind die beiden Parteien, die hier wöchentlich ihr Testosteron vergeuden, immer weniger repräsentativ. In den 50er Jahren scharten sie noch fast 100% der Wähler hinter sich. Vor 5 Jahren waren es noch 2/3, im Mai gewiss noch weniger. Außer in der Europafrage, wo klare Trennlinien erkennbar sind, unterscheiden sich die beiden Widersacher weit weniger als damals. Das Stammesdenken ist wichtiger als die politischen Programme.
That is the choice. Competence from us, chaos from them.
Folgerichtig beschließt Cameron das Duell mit der Alternative Kompetenz gegen Chaos, was den Vorteil der groben Vereinfachung aufweist, dadurch aber nicht an Überzeugungskraft gewinnt.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF, Sie hören Rendezvous. Furcht und Schrecken verbreitet die islamistische Terrormiliz Boko Haram im Nordosten von Nigeria. Ihre Mitglieder brennen ganze Dörfer nieder, morden und vergewaltigen, auch heute wieder. Nun hat sich auch die Regierung dem Terror gebeugt. Sie verschiebt die für Samstag geplanten Präsidentenwahlen um 6 Wochen. Zu unsicher sei die Situation. Doch niemand in Nigeria glaubt, dass die Regierung das Problem Boko Haram in den nächsten Wochen lösen kann. Insbesondere nicht die Million Bürgerinnen und Bürger, die vor Boko Haram auf der Flucht sind. Ihre Geschichte hat Afrika-Korrespondent Patrick Wülser kennengelernt.
Mohammed trägt eine blaue Zipfelmütze und hat Hunger. Er ist 3 Monate alt und sein Leiden begann nicht göttlich, sondern unter misslichsten Bedingungen in der Wildnis Nigerias. Seine 24-jährige Mutter brachte ihn nach einem Überfall von Kämpfern der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram auf der Flucht im Busch im Nordosten des Landes auf die Welt.
Es war Nacht, als Boko Haram unser Dorf Ashkashir überfallen hat. Sie haben viele erschossen, einigen die Kehle aufgeschlitzt. Später warf ein Flugzeug Bomben ab. Alles war zerstört und ich flüchtete mit meinen beiden Kindern. Unterwegs setzten die Wehen ein. Mitten im Busch und ohne Wasser und Medikamente habe ich mein Kind alleine geboren. Viel Zeit blieb nicht. Ich musste weiter.
Zu Fuß überquerte Kaltume mit ihrem Säugling die Grenze nach Kamerun und marschierte 20 Tage lang. Der kleine Mohammed hat die Strapazen überlebt. Ihr vierjähriger Bub und das zweijährige Mädchen dagegen nicht. Krank und erschöpft seien sie unterwegs kollabiert und dann am Wegrand gestorben. Kaltumes Mann ist verschollen. Über Umwege kehrte sie nach Nigeria zurück und landete am Ende eines langen Weges hier im Haus ihres Onkels in Jos an der Grenze zwischen Nord- und Südnigeria. Das Haus des Onkels, eine schmale Backsteinhütte mit Blechdach unter Tausenden von Backsteinhütten mit Blechdächern, steht im muslimischen Teil von Jos. Die Millionenstadt liegt in der Mitte Nigerias und füllt sich in diesen Wochen mit Tausenden von Christen und Muslimen, die aus dem Norden fliehen müssen. In diesem Teil der Stadt gibt es kein fließendes Wasser und keinen Strom. Kaltume kauert mit Mohammed in einer Ecke des Wohnzimmergroßen Hofs. Es ist eng und laut, denn sie ist nicht die Einzige, die aus dem Norden zu Onkel Abdullah geflüchtet ist. 20 Kinder und mindestens 15 Erwachsene sitzen im Hof.
Was bleibt mir anderes übrig, als meine Verwandten aus dem Norden aufzunehmen? Sonst hilft ihnen ja niemand. Von der Regierung kriegen wir nichts, keinen Sack Reis oder Zucker. Die Welt muss endlich die Wahrheit wissen über unsere Situation. Wir haben keine Nahrung, kein sauberes Wasser, es fehlt an allem. Wir kämpfen ums Überleben. Sehen Sie selber, es ist Mittag und niemand isst. Ein Nachbar brachte ein bisschen Reis, aber alles, was wir haben, geben wir den Kindern.
Onkel Abdullah Musa Maiwala hat recht. Die Leute sind tatsächlich auf sich selber gestellt. 277 Tage brauchte der Präsident, bis er nach der Entführung von 200 Mädchen in Chibok endlich aufbrach und deren Eltern im Norden besuchte. Auch die Armee ist überfordert. Die Mutter von Mohammed erzählt, was die Soldaten machten, als ihr Dorf überfallen wurde. Sie flüchteten mit ihr in den Busch. Kaltumes Cousin Yusuf versteht die Welt nicht.
As you can see by yourself here, all those are refugees. They are all Muslims. Nigeria is one of the richest countries in the world.
Nigeria ist eines der reichsten Länder der Welt. Alle wissen es. Aber wieso leben wir in solcher Armut? Die meisten unserer Kinder können nicht zur Schule. Seit mehr als 20 Jahren leben wir in dieser Armut, in diesem heruntergekommenen Quartier. Die Welt hat sich entwickelt und wir leben immer noch in der Vergangenheit. Wir brauchen eine Veränderung. Wir haben eine andere Regierung verdient. Die jetzige ist nicht einmal fähig, uns vor Terroristen zu schützen.
Die Sonne steht im Zenit. Es ist heiß in Jos. Im Innenhof von Onkel Abdullah kauen 35 Menschen und hoffen auf die Hilfe Allahs. Unter ihnen der kleine Mohammed mit der blauen Zipfelmütze.
Die Reportage aus Nigeria von Patrick Wülser. In 4,5 Minuten, so lang war diese Reportage, kann man nur wenig von dem, was man gesehen, gehört, gespürt hat, wiedergeben. Viele Eindrücke bleiben der Länge geschuldet auf der Strecke. Darum haben wir Patrick Wülser heute im Tagesgespräch, denn er hat noch viel mehr Eindrückliches zu erzählen über seinen Aufenthalt in Nigeria. Gleich im ersten und vierten nach Andi Lüscher mit den Mittagsschlagzeilen.
Das jüngste Unglück mit Flüchtlingen auf dem Mittelmeer hat vermutlich viel mehr Todesopfer gefordert als bisher angenommen. Nachdem das UNO-Flüchtlingshilfswerk mit Überlebenden gesprochen hat, befürchtet es, dass über 200 Menschen starben. In der Ukraine gehen die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Separatisten weiter. Es gab Tote und Verletzte. Inzwischen scheint es immer wahrscheinlicher, dass heute ein Treffen für Friedensverhandlungen zustande kommt. In der Stadt Gamboru im Nordosten Nigerias hat die Terrormiliz Boko Haram einen Standort der Armee von Tschad angegriffen. Die Attacke sei zurückgeschlagen worden, teilte die tschadische Armee mit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.